NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Gerd Westphal weiter aus dem Roman Cécile von Theodor Fontane, heute die 6. von 14 Folgen. Die Saint-Arnauds aus Berlin, die sich im Kurhotel 10 Pfund im Harz aufhalten, sind wirklich ein interessantes Ehepaar. Auch ein wenig geheimnisvoll, so empfindet es der junge Ingenieur von Gordon, der von der schönen Cécile fasziniert ist. Zusammen mit der Malerin Rosa Malheur, dem Privatgelehrten Eginhard aus dem Grunde, sowie einem Geistlichen im Ruhestand, der Emeritus genannt wird, unternimmt man einen Ausflug nach Altenbrak, eine Landschaft reich an Erinnerungen. Herr Eginhard nimmt dies zum Anlass, Cécile gegenüber von alter deutscher Kaiserherrlichkeit zu schwärmen.
Ein Verklärungsschimmer gegenüber Eginhard, der bei seinem Hange zu generalisieren sofort auch Betrachtungen über die Superiorität aristokratischer Lebens- und Bildungsformen anstellte. Zugleich war er fest entschlossen, sich eines so schmeichelhaft in ihn gesetzten Vertrauens würdig zu zeigen, war aber nicht glücklich damit, wie sich gleich bei seinem ersten Versuche herausstellen sollte. Michaelscher Privatbesitz, meine Gnädigste, hob er an, während er auf eine noch innerhalb der Dorfstraße gelegene, von einem herrschaftlichen Garten umgebene Villa zeigte. »Wessen?« fragte Cécile. »Dr. Michaels, ehe dem Bürgermeister von Osnabrück, jetzt Oberbürgermeister zu Frankfurt, an der Oder.« »Nein, am Main. Aber was konnte diesen Herrn veranlassen, von so landschaftlich bevorzugter Stelle her, gerade hier sich anzukaufen und in diesem einfachen Harzdorfe seine Sommerfrische zu nehmen? Eine wohl aufzuwerfende Frage, deren einzig mögliche Beantwortung mir in der Deutschkaiserlichkeit des Dr. Michael zu liegen scheint. Ein Wort, das trotz seiner sprachlichen Anfechtbarkeit den Gedanken genau wiedergibt, den ich Ihnen, meine gnädigste Frau, des Ausführlicheren unterbreiten möchte. Darf ich es? Ich bitte recht sehr darum. Nun denn, es darf als historische Tatsache gelten, dass wir Männer besaßen und noch besitzen, in denen das Kaisertum bereits mächtig lebte, bevor es noch da war. Es waren das die Propheten, die jeder großen Erscheinung vorauszugehen pflegen, die Propheten und Täufer. In Harzburg, auf der Burgberghöhe, deren Besteigung ich Ihnen empfehlen möchte, Sie finden Esel am Fuße des Berges, stand die Lieblingsburg des zu Canossa gedemütigten Heinrich. Und zu Goslar, in verhältnismäßiger Nähe jener Burgberghöhe, haben wir bis diese Stunde die große Kaiserpfalz, die die mächtigsten Herrschergeschlechter, die Träger des ghibellinischen Gedankens in schon vor ghibellinischer Zeit in ihrer Mitte sah, also Kaisererinnerungen auf Schritt und Tritt. Und hierin, meine gnädigste Frau, sehe ich den Grund, der Dr. Michael, den Mann des Kaisergedankens, in speziell diese Gegenden zog. Unzweifelhaft. Und Sie sprechen das alles mit solcher Wärme, der Privatgelehrte verneigte sich mit solcher Wärme, dass ich annehmen möchte, Sie selber seien mit unter den Propheten und Täufern gewesen und Ihre Studien fänden ihren Gipfelpunkt in einer begeisterten Hingebung an die deutsche Kaisergeschichte. Gewiss, meine gnädigste Frau, wenn schon ich Ihnen offen bekenne, dass der Gang unserer Geschichte nicht der war, der er hätte sein sollen. Und was ist es, woran Sie Anstoß nehmen? Das, dass sich der Schwerpunkt verschob. Ein Fehler, der erst in unseren Tagen seine Korrektur erfahren hat, als die Sachsenkaiser, die wir mit mindestens gleichem Recht auch die Harzkaiser nennen dürften, seitens der deutschen Stämme gekürt wurden, waren wir auf der rechten Spur und hätten bei dem endlichen, aber nur allzu frühen Erlöschen des Geschlechts den Schwerpunkt deutscher Nation nach Nordosten hin verlegen müssen. Bis an die russische Grenze? Nein, meine Gnädigste, nicht so weit. Nach dem Lande zwischen Oder und Elbe. Mit den Hohenzollern an der Spitze? Doch nicht, nicht damals. Wohl aber statt ihrer ein anderes großes Fürstengeschlecht an der Spitze, das in bereits vor Hohenzollerscher Zeit das Land zwischen Oder und Elbe beherrschte. seitdem aber in unbegreiflich undankbarer Weise vergessen oder doch beiseite gestellt wurde, das Geschlecht der Askanier haben wir doch als einziges Denkmal und Erinnerungszeichen an diese ruhmreiche Familie nichts als den askanischen Platz. Eine mittelmäßige Lokalität, die täglich viele Tausende passieren, ohne mit dem Namen derselben auch nur die geringste historische Vorstellung zu verknüpfen. Cécile war selbst unter diesen. Aber in Kreisen großgezogen, in denen aller historischer Notizenkram einen höchst geringen Rang behauptete, bekannte sie sich lachend zu dieser ihrer Unkenntnis und sagte, Sie müssen es leicht nehmen, mein teurer Herr Professor. Pardon, dass ich bei diesem Titel verbleibe. Sie müssen es leicht nehmen. Es ist nicht jedermanns Sache, gründlich zu sein. Und nun gar erst wir Frauen. Sie wissen, dass wir jedem ernsten Studium Feind sind. Aber wir haben eine Neigung zu glücklicher Benutzung des Moments, auch ich. Und so dürfen Sie jederzeit sicher sein, einer dankbaren Schülerin in mir zu begegnen. Wie viel daran ernst war, war ungewiss. Aber als desto gewisser konnte das eine gelten, dass Cécile nicht in der Laune war, den ersten erweiterten Unterricht über Askaniertum auf der Stelle nehmen zu wollen. Sie sah sich vielmehr, als ob sich's um eine Hilfstruppe gehandelt hätte, ziemlich ängstlich nach Saint-Arnaud und Gordon um, die denn auch den Emeritus in der Mitte in einiger Entfernung folgten. »Ich bin«, empfing sie die Herankommenden, »ein gut Teil schneller gegangen als gewöhnlich, und lehrreiche Gespräche haben mir den Weg gekürzt.« Aber während sie diese Worte sprach, hielt sie sich an einer Banklehne, und Saint-Arnaud sah deutlich, dass sie todmüde war. Gleichviel, ob vom Weg oder von der Unterhaltung. Er kam ihr deshalb zu Hilfe und sagte, während er den Privatgelehrten lächelnd musterte, »Dein alter Fehler, Cécile, wenn dich etwas lebhaft interessiert, Gespräch oder Person, überspannst du deine Kräfte. Die Herren werden verzeihen, wenn wir uns, während sie den Berg ersteigen, diese Bank hier zunutze machen und auf ihre Rückkehr warten.« Gordon und der Emeritus, beide wahrnehmend, wie es stand, beeilten sich, ihre Zustimmung auszudrücken, und nur Eginhard, der auf eine Zuhörerin von so viel feinem Verständnis nicht gern verzichten wollte, sprach noch allerlei von dem Belebenden des Doppeloxygens, das erfahrungsgemäß in dem Zusammenwirken von Nadel- und Laubholz läge, von denen das Nadelholz auf der Lindenberghöhe sowohl durch Larix tenuifolia wie Sibirica, das Laubholz aber durch Quercus robur in wahren Prachtexemplaren vertreten sei. Noch weitere Namen sollten folgen. Gordon indes kopierte die Rede ziemlich brüsk und schritt, des Emeritus Arm nehmend, unter einem griechisch-lateinischen Kauderwelsch, in dem Ausdrücke wie Douglasia, Therapeutik, Autopsie wild durcheinander wiederkehrten, an Eginhard vorüber, den sanft ansteigenden Schlängelpfad hinauf. Der Privatgelehrte seinerseits machte gute Miene zum bösen Spiel und folgte. Saint-Arnaud und Cécile hatten sich's mittlerweile bequem gemacht. Die Bank war ziemlich primitiv und bestand aus zwei Steinpfeilern und zwei Brettern, von denen eins als Sitz, das andere als Lehne diente. Heidekraut und Epilobium wuchsen umher und weit vorhängende Tannenzweige bildeten ein Schutzdach gegen die Sonne. Boncoeur, der schöne Neufundländer, der sich vom Hotel her auch heute wieder angeschlossen hatte, hatte sich neben einem der Steinpfeiler ins Heidekraut gelegt. »Wie schön«, sagte Cécile, während ihr Auge die vor ihr ausgebreitete Landschaft überflog. Und wirklich, es war ein Bild voll eigenen Reizes. Der Abhang, an dem sie saßen, lief in allmählicher Schrägung bis an die durch Wärterbuden und Schlagbäume markierte Bahn, an deren anderer Seite die roten Dächer des Dorfes auftauchten, nur hier und da von hohen Pappeln überragt. Aber noch anmutiger war das, was diesseits lag. Eine Doppelreihe blühender Hagerosenbüsche, die zwischen einem unmittelbar vor ihnen sich ausdehnenden Kleefeld und zwei nach links und rechts hingelegenen Kornbreiten die Grenze zogen. Von dem Treiben der Dorfgasse sah man nichts, aber die Brise trug jeden Ton herüber, und so hörte man denn abwechselnd die Wagen, die die Bodebrücke passierten, und dann wieder das Stampfen einer benachbarten Schneidemühle. Boncoeur hatte den Kopf zwischen die Vorderfüße gelegt und nur dann und wann sah er zu seiner selbstgewählten Herrin auf, als ob er sich wegen seiner Saubenseligkeit entschuldigen wolle. Plötzlich aber sprang er nicht nur auf, sondern mit ein paar großen Sätzen bis in das Kleefeld hinein, freilich nur, um sich hier sofort wieder auf die Hinterfüße zu setzen und ein paar Töne, die halb Geblaff und halb Gewinsel waren, laut werden zu lassen. »Was ist es?« fragte Cécile, während Saint-Anneau nach rechts hin auf einen in Büchsenschussentfernung über den Weg kommenden und im selben Augenblick auch wieder im Unterholz am Bergabhange verschwindenden Hasen zeigte. Boncoeur aber mit seinem Behange hin und her schlagend sah dem flüchtigen Lampe noch eine Weile nach und nahm dann seinen Platz neben der Bank wieder ein. »Schlechter Hund«, sagte Cécile mit ihrer Schuhspitze seinen Kopf krauend. »Guter Hund«, erwiderte Saint-Anneau. »Er zieht einfach deine Liebkosungen einer fruchtlosen Hasenjagd vor. Er ist ritterlich und verständig zugleich. Was nicht immer zusammenfällt.« Cécile lächelte. Solche Huldigungsworte taten ihr wohl, auch wenn sie von Saint-Arnaud kamen. Dann schwiegen beide wieder und hingen ihren Gedanken nach. Helles, sonnendurchleuchtetes Gewölk zog drüben im Blauen an ihnen vorüber und ein Volk weißer Tauben schwebte daran hin oder stieg abwechselnd auf und nieder. Unmittelbar am Abhang aber standen Libellen in der Luft und kleine graue Heuschrecken, die sich in der Morgenkühle von Feld und Wiese her bis an den Waldrand gewagt haben mochten, sprangen jetzt bei sich steigernder Tagesglut in die kühle Kleewiese zurück. Der Oberst nahm Cecils Hand, und die schöne Frau lehnte sich müd und auf Augenblicke wie glücklich an seine Schulter. In solchem Träumen blieb sie, bis plötzlich an der Bahn entlang die Signale gezogen wurden und von Tale her das scharfe Läuten der Abfahrtsglocke herüberklang. Und siehe da, keine Minute mehr, so vernahm man auch schon den Pfiff der Lokomotive, gleich danach ein Keuchen und Prusten, und nun dampfte der Zug auf wenig hundert Schritt an dem Lindenberge vorüber. »Er geht nach Berlin«, sagte Saint-Anneau. »Willst du mit?« »Nein, nein.« Und nun sahen beide wieder der Wagenreihe nach und horchten auf das Echo, das das Gerassel und Geklapper in den Bergen wachrief und fast so klang, als ob immer neue Züge vom Hexentanzplatz her herunterkämen. Endlich schwieg es und die frühere Stille lag wieder über der Landschaft. Nur die Brise von Dorf und Fluss her wuchs und die Kornfelder neigten sich und mit ihnen der rote Mond, der in ganzen Büscheln zwischen den Halmen stand. Unwillkürlich machte Cécile die schwankende Bewegung mit, bis sie plötzlich auf ein Bild wies, das der Aufmerksamkeit beider wohl wert war. Von jenseits der Bahn her kamen gelbe Schmetterlinge massenhaft zu Hunderten und Tausenden herangeschwebt und ließen sich auf dem Kleefeld nieder oder umflogen es von allen Seiten. Einige schwärmten am Waldesrand hin und kamen der Bank so nahe, dass sie fast mit der Hand zu fassen waren. »Ah, Pierre«, sagte Cécile, »sieh nur, das bedeutet etwas.« »Oh, gewiss«, lachte Saint-Anneau, »es bedeutet, dass dir alles huldigen möchte, gestern die Rosenblätter und heute die Schmetterlinge, Boncoeurs und Gordons ganz zu geschweigen. Oder glaubst du, dass sie meinetwegen kommen?« Alles freute sich auf alten Prag und selbst Cécile war schon um 8 auf dem großen Balkon, trotzdem der Aufbruch erst um 10 und 10:30 erfolgen sollte. Dieser Aufbruch zu verschiedenen Zeitpunkten hatte darin seinen Grund, dass Cécile, so sehr sie sich erholt hatte, für eine Fußpartie doch nicht ausreichend gekräftigt war, während Saint-Anneau, ein leidenschaftlicher Steiger, auf eine Wanderung über die Berge hin nicht gern verzichten wollte. So war man denn übereingekommen, den Marsch in 2 Kolonnen zu machen, von denen die Fußkolonne, Saint-Anneau, der Emeritus und der Privatgelehrte, um 10 Uhr vorausmarschieren, die Reiterkolonne, Gordon und Cécile, um 10:30 Uhr nachfolgen sollte. Danach wurde denn auch verfahren, und als der Fußtrupp um 30 Minuten voraus war, erhoben sich die bis dahin Zurückgebliebenen, um sich unmittelbar vor dem Hotel an dem Halteplatze der Wagen und Pferde beritten zu machen. Gordon wenig zufrieden mit dem Bestande, den er hier vorfand, unterhandelte gerade mit einem der Vermieter, als Cecile zwischen den Pferden hin ein paar Esel gewahr wurde, die ganz zuletzt im Schatten einer Platane standen. Sie freute sich sichtlich dieser Wahrnehmung und mit einer ihr sonst nicht eigenen Lebhaftigkeit die Verhandlungen unterbrechend, sagte sie, während sie nach der Platane hinzeigte, »Das sind Esel, Herr von Gordon. Das ist nun einmal meine Passion, Esel reiten und Pony fahren. Und wenn Sie nicht Anstand nehmen? Im Gegenteil, meine gnädigste Frau, man sitzt besser und gemütlicher. Und das Gefürchtete vom Pferd auf den Esel kommen, was bildlich sein Missliches haben mag, ist mir in natura nie schrecklich gewesen. Ein Blick, von dem schwer zu sagen war, ob mehr schmeichelhafte Huld oder naive Kinderfreude darin vorherrschte, belohnte Gordon für seine Bereitwilligkeit, und wenige Minuten später saßen beide bereits plaudernd im Sattel und trotteten über einen Brückensteg hin auf eine mit vorjährigem Eichenlaub gefüllte Schlucht zu, die jenseits der Bude zu der auf dem Bergrücken entlanglaufenden Blankenburger Chaussee hinaufführte. Neben ihnen her ging der Eseljunge, den Esel, auf dem Cecile saß, dann und wann zu beschleunigter Gangart antreibend. Es war ein bildhübscher, zugleich hartgewöhnter Junge, der abwechselnd ging und lief und dem Gespräche, das Gordon und Cecile führten, mit klugem Auge folgte. Das Laub raschelte, die Sonne spiegelte durch das Gezweig und aus dem Walde her vernahm man den Specht und dann und wann auch den Kuckuck. Aber nur langsam und spärlich. Und als Gordon zu zählen anfing, rief er nur ein einzig Mal noch. »Ist euer Harzkuckuck immer so faul?« »Oh nein, mal so, soll ich ihn fragen?« »Versteht sich.« »Wie viel Jahre noch?« Und nun antwortete der Kuckuck, und sein Rufen wollte kein Ende nehmen. Das schuf eine kleine Verstimmung, denn jeder ist abergläubisch. Und um die Verstimmung wieder loszuwerden, sagte jetzt Gordon, das Thema wechselnd, »Esel reiten und Pony fahren. Sie sprachen so glückstrahlend davon, meine gnädigste Frau. Sind es Kindererinnerungen? Das Ponyfahren lässt es fast vermuten, aber pardon, wenn ich in meiner Neugier vielleicht indiskrete Fragen tue. Nicht indiskret. Überhaupt, was ist Diskretion? Wer ihr Atout-Brie leben will, muss in den Kartäuserorden treten, der Gott sei Dank für Frauen nicht gestiftet wurde. Mutmaßlich, weil seine Begründer klug und weise genug waren, das Unmögliche nicht anzustreben. Aber sie fragt mich, ob Kindererinnerungen... Nein, leider nein. Meine Kindertage vergingen ohne das. Aber dann kamen andere Tage, freilich auch halbe Kindertage noch, in denen ich aus der kleinen oberschlesischen Stadt, darin ich geboren und großgezogen war, zum ersten Mal in die Welt sah. Und in welche Welt? Jeden Morgen, wenn ich ans Fenster trat, sah ich die Jungfrau vor mir und daneben den Mönch und den Eiger und am Abend dann das Alpenglühen. Ich vergesse sonst Namen, aber diese nicht. Diese sind mir in der Seele geblieben, wie die Tage selbst. Schöne, himmlische, glückliche Tage. Tage voll ungetrübter Erinnerungen. Und unter diesen ungetrübten Erinnerungen auch Eselritt und Ponyfahren. Ach, es sind so kleine Dinge, aber die kleinen Dinge gehen über die großen. Und von woher stammt Ihre Passion für derlei Kavalkaden? Aus dem Himalaya. Bei diesen Worten waren sie aus der Schlucht heraus und Gordon wollte just abbrechen, um oben angelangt des freien Umblicks vom Plateau her voll zu genießen, im selben Moment aber wahrnehmend, dass der Eseljunge ganz wie benommen ihn anstarrte, überkam ihn ein Lachen und er sagte, »Junge, kennst du den Himalaya?« »Mount Everest, 27.000 Fuß.« »Wo hast du das her?« »No, das lernen wir.« »A la Bonheur«, lachte Gordon. »Ja, der preußische Schulmeister. Zu welch erstaunlichen Siegen wird uns der noch verhelfen? Und was sagen Sie dazu, meine Gnädigste?« »Nun, zunächst nur das eine, dass der Junge mehr weiß als ich.« »Lassen Sie es ihm, preußischer Drill und Gedächtnisballast. Je weniger man davon schleppt, desto besser.« »Das sagt Saint-Anneau auch, wenn er gut gelaunt ist. Aber au fond glaubt das nicht.« und empfindet ein beständiges Crève-Cœur über all das, was die Herren Präzeptoren, zu deren einem wir jetzt Wallfahrten, an mir versäumt haben. Saint-Anneau, sag ich, glaubt es nicht. Und Sie glauben es auch nicht, Herr von Gordon. Ich habe es wohl bemerkt. Alle Preußen sind so konventionell in Bildungssachen. Alle sind ein klein wenig wie der Herr Privatgelehrte. Ja, stimmte Gordon zu, das sind sie. Sie heißen nicht sämtlich Eginhard, aber alle sind mehr oder weniger aus dem Grunde. Danach brach das Gespräch ab und erst nach einer Weile nahm es Cecile wieder auf. »Ob wir die Herren noch einholen?« fragte sie. »Die Chaussee läuft hier wie mit einem Lineal gezogen und doch sehe ich niemand.« In der Tat, Cecile sah niemanden und konnte niemand sehen, aber es lag nicht an einer allzu großen Entfernung zwischen ihr und der Avantgarde, sondern einfach daran, dass die drei Herren, denen der Aufstieg doch saurer geworden war, als sie vermutet hatten, schattenshalber in einen wundervollen Waldpfad eingebogen waren, der erst später wieder auf den Hauptweg mündete. Saint-Anouk hatte die Mitte zwischen beiden Begleitern genommen und rechnete darauf, die Fehde zwischen dem braunschweigischen Ross des Emeritus und dem askanischen Bären des Privatgelehrten in kürzester Frist ausbrechen zu sehen, schob aber seinerseits alles, was den Streit unmittelbar hätte heraufbeschwören können, klug und vorsichtig hinaus und begnügte sich damit, den Privatgelehrten über seinen Namen auszuholen. »Irr ich, wenn ich annehme, mein hochverehrter Herr, aus dem Grunde, dass Sie rheinischen oder schweizerischen Ursprungs sind und ähnlich wie die vom Rat aus dem Winkel und auf der Mauer entweder der Kölner Gegend oder aber den Urkantonen entstammen? Doch nicht, mein Herr Oberst. Mein Urgroßvater kam glaubenshalber aus Polen und hieß ursprünglich Genserowski. Noch bis vor kurzem befanden sich in der Berliner Hasenheide Träger dieses alten Namens. Einer der Söhne, mein Großvater, war Homo Literatus, zugleich Verfasser einer griechischen Grammatik. Und um ganz mit den polnischen Erinnerungen zu brechen, oder vielleicht auch wegen eines dem deutschen Ohre nicht unbedenklichen Namensanklanges, ließ er den Genserowski fallen und nannte sich aus dem Grunde. Das einigermaßen Anspruchsvolle darin verkenne ich nicht, aber der Name ist mir überkommen und so kann es mir persönlich nur obliegen, ihm nach dem bescheidenen Maße meiner Fähigkeiten Ehre zu machen. Ein Streben, zu dem ich Sie beglückwünsche. Der Herr Oberst beschämen mich durch so viel Güte. Das aber darf ich heute schon aussprechen, dass ich mich jederzeit vor Zersplitterung und einer damit zusammenhängenden Oberflächlichkeit gehütet habe. Zersplitterung ist der Fluch unserer modernen Bildung. Ich befleißige mich der Konzentration und halte zu dem guten alten Satze Multum non multa. Mein Stolz ist der, ein Spezialissimus zu sein. Ein Spott und zugleich Ehrenname, den mir beizulegen dem Chor meiner Gegner beliebte. Der Herr Oberst wissen, welchem Gegenstande meine Studien gelten, und es ist denn auch eben diese, die mich neuerdings wieder hierher in den Harz und in der letzten Woche nach dem reizenden Gernrode, dessen Besuch ich dem Herrn Obersten empfohlen haben möchte, geführt haben nach Gernrode, das seinen Namen bekanntlich von einem voraskanischen Markgrafen herleitet, dem Markgrafen Gero, demselben mutmaßlich, der 30 Wendenfürsten zu Tische lud, um sie dann zwischen Braten und Dessert abschlachten zu lassen. Von eben demselben, mein Herr Oberst, aus welchem Zwischenfall ich übrigens bitten möchte, nicht allzu nachteilige Schlüsse ziehen zu wollen. Markgraf Gero war ein Kind seiner Zeit, genauso wie Karl der Große, dem die summarisch enthaupteten 10.000 Sachsen nie zum Nachteil angerechnet worden sind. Es sind das eben die Männer, die Geschichte machen. Die Männer großen Stils. Und wer Historie schreiben oder auch nur verstehen will, hat sich in erster Reihe zweier Dinge zu befleißigen. Er muss Personen und Taten aus ihrer Zeit heraus zu begreifen und sich vor Sentimentalitäten zu hüten wissen. »Gewiss, gewiss«, lachte der Oberst, »einverstanden mit allem, wobei mir nur ein wenig merkwürdig bleibt, dass die durch Natur und Beruf friedliebendsten Leute von der Welt allemal für Kopf ab sind, während alle Leute von Fach an 30 abgeschlachteten Wendenfürsten doch einigermaßen Anstoß nehmen. Es muss übrigens ein Gesetz in dieser Erscheinung walten. Vielleicht dasselbe, nachdem ganz unbemittelte Personen immer erst geneigt sind, ein 30-Millionen-Vermögen als ein Vermögen überhaupt gelten zu lassen. Unter diesem Gespräche, das sich weiter spann, hatten unsere drei Freunde den Punkt erreicht, wo der Waldweg wieder in den Hauptweg einbog, auf dem im selben Augenblicke fast, wo sie denselben betraten, ein Hauderer oder Personenwagen mit dem Anhaltiner Wappen am Wappenschlage vorüberrollte. »War das nicht der askanische Bär?« fragte Saint-Anno. »Zu dienen. Und zwar der askanische Bär an einem emeritierten Postwagen aus guter alter Zeit, wo das Herzogtum Anhalt noch eine selbstständige Postverwaltung hatte. Die nunmehr längst meistbietend versteigerten Wagen laufen nur noch als Hauderer durchs Land und predigen einen Wechsel der Dinge, der mich in meiner Eigenschaft als Deutscher beglückt. In meiner Spezialeigenschaft als zu Haus Anhalt haltender Berliner, aber ebenso betrübt wie verletzt. Denn worin hat speziell Berlin den Ursprung und die Wurzel seiner Kraft? Einfach in dem jetzt hinsterbenden Askaniertum, dem es nicht bloß seinen Wappenbären, sondern in gleichem Grade sein Gedeihen und seinen Ruhm verdankt. Und wie lohnt es diesem Askaniertum? Ich hatte schon gestern die Ehre, mich gegen die gnädige Frau darüber aussprechen zu können. Wenn ich sage, durch Missachtung, so mache ich mich insoweit noch einer erheblichen Beschönigung schuldig, als Haus Anhalt einfach einer gewissen Komik verfallen ist, die sich tagtäglich in den traurigsten Berlinismen Luft macht. Urteilen Sie selbst. Erst vorgestern war es, dass ich in einem diese Frage berührenden, ernsten Gespräch der ganz unqualifizierbaren Antwort begegnete, versteht sich Anhalt Dessau. Denn wenn wir Dessau nicht hätten, so hätten wir auch nicht den alten Dessauer. Und wenn wir den alten Dessauer nicht hätten, so hätten wir auch nicht, so leben wir. sagte der Oberst, das waren die zwei Berliner an der Table d'Hôte. Dergleichen darf man nicht übel nehmen. Die Berliner sind Spaßmacher und gefallen sich in ironischen Bemerkungen und Zitaten und treffen dabei meistens den Nagel auf den Kopf, sagte der Emeritus hinzu, denn Sie werden, mein hochverehrter Herr Eginhard, doch nicht allen Ernstes verlangen, dass wir uns im Zeitalter Otto von Bismarcks auch noch für Otto den Faulen oder gar für Otto den Finner interessieren sollen. Doch, mein Herr Emeritus, zu den schönsten Zierden deutscher Nation zähle ich Loyalität gegen das noch lebende Fürstengeschlecht und unwandelbare Pietät gegen die, die bereits vom Schauplatz abgetreten sind. Eine Forderung, mein hochverehrter Herr, aus dem Grunde, die sich leichter stellen als erfüllen lässt. Andauernde Treue gegen das Alte macht die Treue gegen das Neue nahezu zur Unmöglichkeit. Aber unmöglich oder nicht, es ist jedenfalls ein gefährliches Evangelium, das Sie da predigen. Denn was Albrecht dem Bären recht ist, ist Heinrich dem Löwen billig. Und doch möchte ich Ihnen nicht anempfehlen, Ihrem unentwegten Enthusiasmus für emeritierte Postkutschen, Sie selbst geruhten diesen Ausdruck zu gebrauchen, von Haus Anhalt auf das Haus Welf übertragen zu wollen. Es gibt eben leichte und schwere Pietäten. Und die letzteren sind nicht jedermanns Sache, was auch kaum anders sein kann. Und um schließlich auf diesem nur allzu heiklen Gebiet auch noch ein Wort von mir selber zu sagen, so bin ich fester Braunschweiger trotz allem. Aber wenn heute mein Herzog stirbt und morgen der Preuß uns annektiert, so bin ich übermorgen loyaler Preuße. Nur keine Prinzipienreiterei, mein hochverehrter Herr, aus dem Grunde. Das Wort Sie sollen lassen stehen, das ist Recht und Ordnung, dafür bin ich. Das ist Gewissenssache. Für alles andere aber haben wir die Vernunft. Treue, man muss die Welt nehmen, wie sie liegt. Und danach treu sein. Oder untreu. Meinetwegen. Und dabei lächelte der Emeritus mit überlegener Miene.
Gerd Westphal mit der 6. Folge des Romans Cécile von Theodor Fontane. Eine Aufnahme entstanden im Jahr 1985 beim NDR Hannover in der Regie von Hanjo Kesting. Sie finden die Lesung auch online oder in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. CSU-Chef Söder fordert eine deutliche Begrenzung der Asylerstanträge. Aktuell sind es etwa 300.000 pro Jahr. Söder sagte in der ARD, diese Zahl müsse auf weit unter 100.000 reduziert werden. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Söder sagte, Deutschland sei tatsächlich überfordert. Und das betreffe, so der CSU-Politiker, nicht nur Kitas, Schulen und Wohnungen, sondern Deutschland sei zum Teil auch kulturell überfordert. Ebenfalls im Bericht aus Berlin sagte FDP-Chef Christian Lindner, die Zahl von weniger als 100.000 Asylanträgen könne er sich zu eigen machen. Er sei in der Migrationspolitik bereit, alles zu tun, was politisch, rechtlich und logistisch möglich sei. Im ZDF-Sommerinterview verwies Bundeskanzler Olaf Scholz SPD darauf, dass die Bundesregierung bereits zahlreiche Verschärfungen im Aufenthalts- und Asylrecht beschlossen habe. Er verwies zudem auf bestehende Grenzkontrollen und darauf, dass an den Grenzen bereits Menschen